Lieber Herr, wir tun manchmal sehr schwer, still zu werden und zu hören auf deine Stimme. Du hast uns in dieses Leben gestellt, und wir werden einmal vor deinem Gericht stehen. Und heute bist du auch der Herr dieses Tages. Wir wollen unsere Ängste, unsere Sorgen bei dir ablegen, aber dir danken, dass du Herr bist. Du bist größer als alle dunklen Mächte, größer als die Krankheit, größer als alles Böse, größer als unser Herz. Gib uns heute Abend den Mut und die Freude, die du wirkst, aus deinem Wort. Amen. Hebräer 4,14. Die Einteilung der Kapitel wurde ja erst sehr viel später vorgenommen und hängt also mit den ursprünglichen Texten nicht zusammen. Hebräer 4,14, da geht der Abschnitt los. Christus, der wahre hohe Priester. Für manche ist es etwas ungewohnt, wenn sie nicht mit Israel, dem Gottesvolk, sehr vertraut sind. In Israel war das so, dass sie ganz drin lebten. Noch heute ist es ja so, dass jeder Jude, ob er gläubig oder Atheist ist, 4 Stunden Bibelunterricht des Alten Testamentes hat, der Bibel. Und deshalb ist das Juden sehr vertraut und der Hebräerbrief ist ja an Juden geschrieben, an Hebräer-Christen, an Juden-Christen. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem, wie wir doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern, für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hohe Priester zu werden, sondern der zu ihm gesagt hat, in Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, im Psalm 110, Vers 4, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden, genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Sie kennen das Problem, dass Kirchengemeinden absterben, dass Gottesdienste leer sind. Ist gar kein Wunder, es interessiert niemand, ist langweilig, fad. Ist die Frage, wie kann man es aktivieren? Hochinteressant. Wenn man dann zum Beispiel, wie jetzt beim kommenden Kirchentag, den Harald Schmidt als Bibelarbeiter holt, ist interessant, es wird sicher brechend voll dann in der Schleierhalle. Aber irgendwo, wenn es dann vorbei ist, lässt einen auch leer. Verstehen Sie? Interessant. Man kann viele Sachen machen, man kann politische Themen reinnehmen, man kann ja viel aktivieren. Und wenn Sie einmal die Geschichte der Christen angucken, haben ja das Christen immer wieder probiert, sich ihrer Zeit anzupassen und in die Zeit hineinzugehen. Bei einer kritischen Würdigung der Kirchengeschichte muss man immer sagen, es ist eigentlich schlimm, wenn sich Christen so arg mit ihrer Zeit vermählt haben. Es war doch schlimm, wie viele Christen mit Begeisterung im Dritten Reich mitgeschwommen sind und gesagt, das ist jetzt die Stunde Gottes. Natürlich, ganze SA ist in die Kirche marschiert, es war schon ein Erlebnis, Kirche voller Männer. Viele fromme Leute haben gesagt, es hat es doch noch nie gegeben, so viele Männer in unserer Kirche. Es war ein Irrweg. Ideologie war eingedrungen. Im Mittelalter, wie oft haben sich die Kirchen vermählt mit den Mächtigen. Und wenn man dann mal wirklich schaut, wo waren große Glaubensbewegungen, wo Leute wirklich aufgewacht sind. Und das war keine Machtbewegung, wo man sich angebietet hat in die Zeit, sondern die Leute haben angefangen, wirklich zu begreifen, um was es im Wort Gottes geht. Dann waren es immer Zeiten, wo etwas wach wurde. Und das haben wir letztes Mal besprochen. Wo das Wort Gottes ins Gewissen der Menschen gedrungen ist. Und Menschen plötzlich gesagt haben, das größte Problem meines Lebens ist Schuld. 100.000 Mal wurde die Story erzählt von jenem Mönch in Wittenberg, der sich mit dieser Frage geplagt hat, Martin Luther, und dann als Einzelner die ganze Reformation Europas auslöste. Die Frage, wie komme ich mit Gott klar? Aber das war ja nicht bloß beim Luther so. Es war in all den verschiedenen Erweckungsbewegungen genauso, wenn wir auch die große Erweckungsbewegung in unserem Land nehmen, im 18. Jahrhundert. Die Gorgen in Tübingen, die Weingärtner, die sind doch nie in den Gottesdienst gegangen. Und plötzlich war ihr Gewissen aufgewühlt, man weiß gar nicht, wie es losging. Durch irgendwelche, ich muss doch mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Und da hatten sie nicht den Mut, in die Kirche zu gehen, da haben sie die Pfarrer gebeten, sie sollen doch in ihre Weinberghäuschen kommen. Da hat auf einmal angefangen, diese Bibelstündchen in den Weinberghäusern, bis natürlich das königliche Regiment eingeschritten ist und das herzögliche und es verboten hat, als Privatversammlung eine Todesangst gehabt, dass da irgendwelche Sektiererei sich breit macht. Es war immer so, wenn Sie zurückverfolgen, Aufbrüche, ja, wie war es in Ihrem Leben? Wie viele haben mir das erzählt, aber nicht wieder auf unserer Freizeit, wenn Leute erzählen von ihrem Leben und sagen, ich war eigentlich ganz gleichgültig gelebt und dann ist in meinem Leben etwas passiert und ich bin plötzlich wach geworden. Und das heißt, das Wort Gottes ist das einzige Instrument, wo der Geist Gottes in unser Leben hineinfahren kann. Es kann sein, Sie lesen es auf einem Plakat, Gottes Wort, es sagt Ihnen jemand, Sie lesen selber, irgendwo trifft Sie Gott. Das Wort Gottes ist das Instrument, das in unserem Gewissen ungeheuer aufwühlt. Lesen Sie das Gottes Wort, wenn Sie ein suchender Mensch sind und nach Wahrheit verlangen. Lesen Sie das Wort Gottes. Das ist ein lebendiges Wort. Das ist kein totes Wort. Zeitung ist das meiste tot am nächsten Tag. Es ist veraltet. Das Wort Gottes veraltet nie. Ganz interessant, wo es zuschlägt in unserem Leben. Darum kann man das Wort Gottes auch nicht anpassen, darum kann man es auch nicht mit seinem Denken, meine, korrigieren, sondern das Wort Gottes korrigiert ja uns. So Autorität, das uns packt. Und das ist so scharf, obwohl es ja die meisten als stumpf empfinden. Das Wort Gottes regt doch niemand mehr auf. Das Wort Gottes ist so lebendig und so kräftig, dass es durchdringt. Es hat mich immer gewundert, wie die Kommunisten so rigoros die Bibel nicht erlaubt haben. Es war nie möglich, über eine kommunistische Grenze eine Bibel zu importieren. Ist ja bis heute in China nur sehr begrenzt möglich, nur durch die eine Stelle der Bibeldruckerei in Nanking, die in drei Schichten rund um die Uhr Bibeln drucken, das reicht nicht. Und das ist für uns völlig ungewöhnlich, wenn wir sagen, Bibel interessiert doch keinen mehr. Doch, lass das Wort Gottes einmal wirken. Ich freue mich so an unseren bärigen jungen Männern, wenn die da auf ihre Jugendfreizeit, auf ihr Jugendlager gehen und dann plötzlich, sie sagen, da haben sie jetzt eine ganze Reihe so russischer Aussiedler dabei und dann auf einmal, das Wort schlägt zu. Die jungen Leute, die sonst also ihr tolles Programm durchführen. Und dann auf einmal, das Wort Gottes ist das Wichtigste. Da ist mein Leben vor Gott offenbar. Also, das war der eine Punkt. Es wird eine Unruhe ausgelöst. Das ist überhaupt der Erfahrungswort Gottes, schafft Unruhe in unserem Leben. Ohne diese Unruhe bleiben wir oberflächlich. Also beim Wachwerden geht es ja immer so, oh, jetzt ist schon 6:30 oder ich muss ja raus aus den Federn. Das Wachwerden, Bewusstwerden, halt mal, man steht plötzlich in der Gegenwart Gottes. Die Väter, reformatorischen Zeugen, haben eine Faustregel gesagt und haben gesagt, das Wort Gottes kommt immer zuerst so, dass es uns erschüttert, bevor es uns trösten kann. Hat immer diese Doppelwirkung. Das kennen Sie aus den neutestamentlichen Geschichten. Als der Petrus den wunderbaren Fischfang hatte, er war ja zuerst frustriert, weil er nichts gefangen hat, und dann hat Jesus nochmal rausgeschickt, dann hat er plötzlich das Netz voller Fische, und was ist seine erste Reaktion? Na, er sagt, klasse, super. Nein, er steigt aus und sagt, Herr, gehe vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Zuerst ist das, Sie sagten, das ist das Gesetz, das uns erschüttert, bevor der Trost des Evangeliums kommen kann. Die berühmte Formel Gesetz und Evangelium heißt Erschütterung und Trost. Also, wir wollen nicht immer trösten und Leute, sondern es soll auch erschüttern. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man da also schimpft oder sowas, sondern es kann ja selbst etwas Erfreulicher sein. Wieso ein Netz voller Fische, dass ein Mensch plötzlich sagt, ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen, ein Erschrecken auslöst. Es kann sein, man hat einen Unfall und bleibt unverletzt und es ging alles nochmal gut, dass ein Mensch aussteigt und sagt, Herr, du hast mich gefunden. Also auch Wohltaten können plötzlich uns erschüttern. Weißt du, wie das ist, wenn Mütter Kinder geboren haben, gesunde Kinder, sind ganz erschüttert oft. So nah dabei, wo Gott in mein Leben eingreift. Also das war das Erste, diese Verse 12 und 13. Wir sind in den Augen Gottes offenbar. Und jetzt kommt der Trost des Evangeliums. Und was ist der Trost des Evangeliums? Immer wieder im Hebräerbrief. Der Blick auf Christus. Ja, den kennen wir doch. Nein, den kennen wir gar nicht. Ich kann ihn nur richtig erkennen, wenn ich mich der Schuld meines Lebens stille. Meinem verpfuschten Leben. Darf ich nochmal Zusammenhang sagen, für die, die vielleicht die letzten Mal nicht da waren, Hebräerbrief ist geschrieben an vertrottelte, müde, laue Christen, die bloß noch dahin trotten. Das gibt's ja sehr häufig. Christenstand ist Routine geworden. Und der Hebräerbrief zeigt nun die Dinge, die uns wieder lebendig machen. Was ist das? Einmal das Wort Gottes, das in unser Leben hineinspricht. Dann hatten wir das letzte Mal die große Ruhe. Heute hört ihr seine Stimme. Ist ihr Glaubensleben zur Ruhe gekommen, dass sie den Frieden Gottes schmecken und fühlen? Dass er, ich bin geborgen in Christus. Im Christenleben ist ja nicht mehr ein Zappeln, sondern ist eine Freude, ich habe das gefunden, eingehen in die Ruhe Gottes. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern ich habe heute schon Anteil an der himmlischen Ruhe, an der Sabbatruhe. Auch in einer Welt, in der ich so viel falsch mache, ich bin geborgen und im Frieden. Und das zeigt er hier noch einmal in dem herrlichen Bild des Hohepriesters. Und uns gebraucht er eine Redeweise, die in unserer Zeit die meisten Christen auf die Palme bringt. Das werden Sie erleben, wenn Sie heute mit Christen, normalen Christen, so ganz normalen Leuten reden, dann sagen die, so darf man nicht reden. Wir haben einen Hohepriester. Die sagen alle, ich bin auf der Suche oder ich taste. Oder ich bin im Zweifel. Kann man das überhaupt gewiss sagen, wir haben? Kann man das so sagen? Wir haben. Wie in Besitz? Sagen manche Kritiker, wir haben es doch nicht in der Tasche. Ah, aber vielleicht hat er uns in der Tasche. Deshalb kann man sagen, wir haben. Er hat uns. Wir haben einen großen Hohepriester. Achten Sie nochmal drauf, dass das häufiger in der Bibel vorkommt. Ich sage immer, eine Stelle, die, das mag ja noch Zufall sein, aber wenn man dann mehrere Stellen der Bibel finden, muss man es nachdenklich machen. Römer 5, Vers 1. Sagt der Paulus, der so viel von seinen Zweifeln, Ängsten und von seinem bösen und wankenden Herzen und alles schreibt, wir haben Frieden mit Gott. Wir haben. Wir haben das jetzt ergriffen. Epheser 1, Vers 17. Wir haben Erlösung. Wir haben. 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben einen Fürsprecher bei Gott. Ich bin ganz sicher, während ich heute Nacht schlafe, plädiert Jesus beim Vater für mich und sagt zum Vater, lass deine Gnade von dem nicht weggenommen sein und lass deine schützende Hand über ihm stehen. Der Vater ist mein Jesus ist der Fürsprecher beim Vater. Und ganz ähnlich kommt im Neuen Testament die Sprache zum Beispiel, wir wissen. 1. Johannes 3, Vers 2, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, wir werden Jesus gleich sein. Das wissen wir. Das wissen wir als ganz gewisse Sache. Das mal, im Neuen Testament ist der Glaube kein Zappeln, auch kein Angefochtensein, sondern etwas Gewisses, etwas ganz Gewisses. Machen wir 1. Johannesbrief weiter, 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wir wissen das. Als einen festen Tatbestand. 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Es gibt im Glauben ganz gewisse Besitzstände. Jetzt sagen Sie, die habe ich nicht. Aber die will Ihnen Gott geben. Gott will sie gewiss machen. Das ist ein großer Trost, dass ich nicht in Fragen stehen bleiben muss. Da hast du keine Anfälle. Ja doch. Wir verzweifeln ja immer an uns selber. Fängt es an, wir verzweifeln auch an viele andere Dinge. Aber das Wort Gottes macht uns gewiss. Und hier sagt er, wir haben doch den Hohepriester Jesus. Jetzt muss ich zuerst noch erklären, der Begriff des Hohepriesters war ja eine ganz besondere, wichtige Figur. Wir haben in der Bibel genaue Informationen, wie seine Unterkleidung beschaffen war aus Leinen und dass er einen Turban trug und ein Ephod, das war so Jäckle oben drüber. Und es musste alles so picobello sein, durfte nicht ein Riemen verschränkt sein. Er hat ein Brustschild getragen. Wenn Sie mal nach Prag kommen, gucken Sie das jüdische Museum an, da hat ja Hitler alle Einrichtungen der zerstörten Synagogen zusammentragen, das ist immer bedrückend. In Prag, die größte Sammlung aller jüdischen Religionsgegenstände zu sehen, da sehen Sie die Brustschilde. Hat der hohe Priester getragen, großen Metall, also silbernen Schild. Oben hat er ein Band getragen über der Stirn, heilig dem Herrn. Heilig dem Herrn. Ihm gehörend. Und wann hat der hohe Priester seine wichtige Funktion gehabt? Wir wissen, im Neuen Testament war er auch der politische Führer. Die haben eine große Rolle gespielt, inklusive den Althohepriestern und den Familienangehörigen aus den Familien Hannas und Kaiphas bei der Hinrichtung Jesu. Aber sie waren vor allem ja im Tempeldienst da. Sie müssen immer unterscheiden, die Leviten und der hohe Priester. Levit, das war zum Beispiel der Vater vom Johannes dem Täufer, der Zacharias, der wurde gelost. Welche Gruppe hat einen Dienst? Das war ein feierlicher Moment, als der Vater Zacharias das Räucheropfer im Tempel darbringen musste. Wir wissen also sehr viel und sehr genau um diesen Tempeldienst Bescheid. Und wir wissen auch, welche Aufgabe der hohe Priester hat. Am Yom Kippur, dem großen jüdischen Versöhnungstag, musste er die Hände auf diesen Bock, Sündenbock, von daher kommt ja das Wort vom Sündenbock, stellen, der dann in die Wüste gejagt wurde, die Opfer darbringen zur Versöhnung des Volkes. Für die Juden ist das heute ein ganz großer Tag. Sie erinnern sich noch, wo vor ein paar Jahren ja der schreckliche Angriff gegen Israel gerade am Yom Kippur kam. Das hat sie am meisten erschüttert, weil sie da am wenigsten drauf gewappnet waren und deshalb auch verwundbar waren, weil alle Juden sich darunter beugen unter ihre Schuld. Es ist interessant, wie wir heute als moderne Menschen das verdrängen. Unsere Schuld. Ich denke, viele Leute suchen hier falsch Hilfe durch Suchtmittel oder auch durch psychologisches Bewältigen, wo der Seelsorger mit dem Vergebungswort gefragt wäre, wo Schuld anklagt. die Oma von Trautmanns, die Mutter von der Frau Trautmann, ist ja heimgegangen, die sie so mit Liebe gepflegt haben. Wir haben bewundert, wie die Frau Trautmann das möglich macht, an Tag und Nacht drumherum. Und war interessant, das Erste, was sie sagte, aber jetzt wird mir erst bewusst, dass sie vielleicht nicht immer lieb war. Wer doch ehrlich ist, leidet doch an seiner Schuld, so geht es doch Ihnen auch. Ich war noch nie hinter einem Sarg reingelaufen, dass man gedacht hat, ach, da hättest du dich auch mehr drum kümmern können oder hättest du doch mehr tun können und hier noch mehr. Und wie viel mehr als Familienangehörige. Man ist doch immer von der Schuld geplagt als etwas Versäumtem. Da hat es noch eine Spannung gegeben und überall. Das Vergebungswort ist ja was ganz Großes. Da wird gesagt, in Israel, das ist ein Brief an Juden. Der hohe Priester nach der Ordnung Aarons war der erste hohe Priester. Der hat das größte Amt gehabt, für die Sünden des Volkes Opfer zu bringen. Wir haben einen Hohepriester. Und das muss jetzt denen, die durch das Wort Gottes erschrocken sind in ihrem Gewissen, der Trost und die Freude sein. Er sühnt meine Schuld. Unsere Glaubensfreude ruht auch darin, dass wir auf Jesus blicken. Und das ist in unseren Anfechtungen, auch im Leiden an unseren Versäumnissen, es wird uns ja, je älter wir werden, immer schwerer, dass wir so untreu sind und so wenig Gott gehorsam sind, der große Trost. Er, Jesus, will meine Schuld sühnen. Und jetzt möchte ich mal sagen, für unsere moderne Zeit heute ist das die Botschaft. Nicht bloß, weil das Evangelium sich nicht wandelt, sondern weil das das Oberflächlichste ist und das Primitivste, wenn der moderne Mensch sagt, interessiert mich nicht, wie ich mit Gott klarkomme. Wie diese amerikanische Maschine abgestürzt ist, neulich da von New York, da hat ein Mann seine Freundin oder was drin gehabt, berühmter Mann, und da hat er so schön gesagt, ich hoffe, dass sie, als das eingetreten ist, und sie also da zu Tode stürzte in diesem Flugzeugabsturz, dass sie wenigstens bis zum Schluss nichts anderes dachte, als an ihr Sektglas, das in ihrer Hand hielt. Das ist das Denken des modernen Menschen. Wenn der Tod kommt, dann möchte ich es wenigstens nicht spüren. Und dann die völlig absurde Vorstellung, dass mit dem Tod es irgendwie happy weitergeht. Ja, was wir wissen, kommt die Rechenschaft, die ich ablegen muss. Und das ist eigentlich, wie der moderne Mensch sich darüber betrügt. Sie kennen das ja, den Wunsch von vielen Leuten, ich möchte möglichst unbewusst sterben. Also als Christen sollten wir das nicht sagen, sondern ich möchte mein Haus bestellen, wenn ich sterbe. Ich möchte nicht unfertige Dinge zurücklassen und ich möchte die Dinge noch in Ordnung bringen können. Wir wollen doch keinen Streit mitnehmen, wenn wir sterben. Oder irgendeine unrechte Sache, die wir noch hätten in Ordnung bringen müssen. Und deshalb, der moderne Mensch ist doch nicht gründlich. Man sagt immer, der fragt nicht mehr wie der Mensch der Reformation. Jetzt haben doch damals die auch nicht so gefragt zur Zeit Luthers. Was denken Sie, die Landsknechte haben nicht so gefragt und der Papst in Rom hat auch nur die ausgelassenen Feste gesucht und so. Es war doch einer, der mal der Sache auf den Grund ging. Und wenn wir unser Menschenleben betrachten, gerade wo wir vom Tod so nah umfangen sind, was ist mein Leben, Blick auf mein Sterben, der Trost habe ich, der große hohe Priester. Ich bin von ihm angenommen. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als der Ludwig Hofacker gepredigt hat, aus den Erzählungen, jetzt wollen wir das 200-jährige Jubiläum dieses Jahr haben, in unserem Stuttgart plötzlich ein Laufen angefangen von dieser Menschen, weil er ihnen dieses Opfer Jesu so vor die Augen gemalt hat, der die Himmel durchschritten hat, das der auferstanden ist von den Toten, das gemeint, der heute in der Kraft Gottes herrscht und wirkt, und der mir das ganz fest sagen will, es ist alles weggetan, alles vergeben. Freuen Sie sich, dass die Ruhe Gottes, lass uns eingehen zur Ruhe. Sie heute Abend sagen, ich schlafe ganz befreit ein, ich habe alles abgelegt bei Jesus. Sie dürfen nicht bloß machen beim Abendmahl oder so. Sie dürfen das dauernd tun, weil Jesus ablegen. Abends, wenn Sie einschlafen, Herr, Das lege ich alles bei dir hin, unter dein Blut. Reinige mich, du bist der hohe Priester. Ist Jesus so wichtig gewesen, Menschen mit Gott zu versöhnen, dass wir vor Gott treten können? Was ist denn das, was uns da bedroht? Die Bibel sagt immer, der Fluch Gottes ist eine Realität. Das kennen Sie. Ich brauche jetzt gar kein Beispiel gebrauchen. Wenn wir in der Gottferne leben, in der Sünde leben. Das hat ja der Hebräerbrief auch gesagt, vor 14 Tagen. Dann macht es uns blind für Gott. Wir erkennen ihn gar nicht mehr. Wir können sein Wort nicht mehr hören. Und dabei ist der Selbstbetrug, wir verharren in diesem falschen Leben drin. Das ist übrigens der Grund, warum so wenig Menschen glauben können in unserer Zeit. Weil die Umkehr nötig ist, die Umkehr. Und dann, wenn ich zum Hohepriester komme, dann habe ich die Vergebung. Also, jetzt da wäre viel drüber zu sagen, wir wollen es kurz machen. Das Bild des Hohepriesters, Jesus, der Gottessohn. Das sind die Kernaussagen der Bibel. Ein Mensch kann mir nicht helfen. Ein Mensch kann mir nicht helfen. Es gibt viele gute Menschen, Mahatma Gandhi oder Mutter Teresa oder so, aber die können mir nicht helfen, meine Schuld zu sühnen. Das Schlimme ist ja, wir stecken ja in ganz blöden Sackgassen drin durch unseren Ungehorsam. Wie komme ich da wieder raus? Es ist ganz Herrliches, wenn Sie in Ihrem Leben das empfangen, diese Befreiung des Hohepriesters. Und dann wird gesagt, wir haben einen Hohepriester, der mitleiden kann mit unserer Schwachheit, der Mensch wurde. Und wo hat denn Jesus das erlebt, diese Schwachheit, als er versucht wurde? Was ist denn da gemeint mit dieser Versuchung? Erinnern Sie sich jetzt mal zum Beispiel an die Versuchung Jesu, Matthäus 4, in der Wüste. Eine Versuchung war, wo Jesus groß herauskommen sollte vor dem Volk. Aber zwei Versuchungen, da haben andere Menschen überhaupt keine Rolle gespielt. Da ging es eigentlich dem Versucher, dem Teufel, bloß drum, Jesus aus dem Vertrauen auf Gott herauszulösen. Aus dem Gehorsam und aus dem Vertrauen. Es ist ganz interessant, dass der Hebräerbrief sagt, das ist die gefährliche Klippe für Christen. Da war schon bei Jesus die Klippe, dass der Versucher sagt, mach doch nichts, sieht ja jetzt niemand, du brauchst doch Gott nicht vertrauen. Die Hauptnot ist doch, dass ich Gott nicht mehr vertraue, fest vertraue und ihm gehorche. Das war die Versuchung. Und wir kommen nachher nochmal drauf, wenn ich Gott nicht vertraue, dann bin ich abgeschnitten von ihm, wenn ich nicht aus dem Glauben lebe. Ja, das ist ja gerade jetzt die Not. Ich denke jetzt an viele Menschen, die durch schwere Nöte und Anfechtungen hindurchgehen. Ganz schwere Nöte. Ist ja gerade bei unseren Liedern am schönsten beschrieben. Wie in den Liedern gerade Menschen aus der Anfechtung und aus der Not vom Vertrauen reden. Und sagen, ja Herr, aber dir vertraue ich. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Jetzt möchte ich ganz kurz nochmal, weil ich auf den Punkt nochmal zurückkomme, in den nächsten Versen, das dazwischen reinnehmen. Da wird nochmal der Gegensatz gezeigt. Der irdische Hohepriester, der von Aaron kommt, der jüdische Hohepriester, der war berufen. Er kann sich nicht selber einsetzen als Hohepriester, genauso bei Jesus. Aber er ist viel höher berufen, nicht von den Menschen genommen, er ist von Gott berufen. Er dient den Menschen, genau wie Jesus dient. Er muss opfern, aber der irdische Hohepriester, der muss opfern auch für seine eigenen Sünden. Jesus muss für seine Sünden nichts opfern. Sein Opfer ist ganz allein für die Menschen. Es gibt keinen anderen Sinn im Leiden Jesu als des Opfers für meine Schuld. Vers 3. Er muss sich selbst opfern für die Sünden. Er kann sich die hohe priesterliche Würde nicht selber nehmen. Er muss dazu berufen werden wie Aaron. So hat auch Christus die Ehre von Gott empfangen. Gott hat den Sohn eingesetzt nach der Ordnung Melchisedeks. Da werden wir übernächstes Mal noch mehr dazu sagen. Aber jetzt kommen die Verse, die mir so wichtig sind. Dass da gesagt wird, was er heraushebt von diesem Opferdienst Jesu. Was war der größte Opferdienst? Vers 7. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens bitten und flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Was war denn das? Es wird erzählt in der Passionsgeschichte, dass der Hauptmann, der am Kreuz dabei stand, der römische Hauptmann, wie er Jesus im Sterben schreien hörte, glaubte. Was war das? Sie sind gar nicht beobachtet. Hier wird das Schreien Jesu. Es wird zweifellos auf den Gethsemane-Kampf angespielt. Die Buddhisten sind Meister im Ertragen des Schweren. Diese Versenkung des Buddha, die Sie aus vielen Bildern kennen. Was aber Jesus getan hat, geht über das stille Ertragen noch weit raus. Jesus hat das Schwere, das Böse, das Unangenehme, das Bittere, absichtlich und mit einem Ja auf sich genommen. Den Verrat des Judas, die Verleugnung des Petrus und die Jünger habe doch gepennt noch, die waren schlafend und habe später gesagt, da war's, wenn Jesus gebetet hat, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und plötzlich stehen wir in einer Kette unendlich vieler Menschen. Und da kann ich nur schlecht drüber reden, weil ich weiß, wie das oft auch bei vielen Christen schwer wird. Wenn sie in unermessliches Leid geführt werden, wo sie bis in ihre Todesstunde sagen müssen, ich verstehe dich nicht. Lesen Sie mal bei Wilhelm Busch nach, wie er in seinen Plaudereien in seinem Studierzimmer erzählt, wie Bodelschwing die vier Kinder weggenommen wurde und wie er darunter litt an dem Sterben seiner Söhne. Und wie er dann sagt, ich werde, solange ich lebe, damit nicht fertig. Ich komme nicht drüber weg. Und dann sagt ihm einer, muss eben drunter bleiben. Und da gibt's nur einen Trost. Jesus hat das für dich durchlitten. Warum? Damit du Ja sagen kannst. Ja, Vater, ja von Herzensgrund. Leg auf, ich will dir's tragen. Paul Gerhard hat das so toll Bibellehre übersetzen können in Liedverse. Das, was Jesus tut, ist, dass er Ja sagt zu etwas, wo sich unser ganzes Wesen dagegen sträubt. Den Kreuzesweg zu nehmen. Und das ging bis ins Physische hinein. Übrigens auch dieses Wort, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist nicht Verzweiflung bei Jesus. Sondern ist das letzte Empfinden, unter dieser Last der Welt Schuld zu schreien und doch mit einem Griff die Güte des Vaters zu packen. Mein Gott, und in der Hand Gottes geborgen zu sein. Karl Heim sagt an dieser Stelle in einer Predigtauslegung, und ich habe ihm ja gesagt, ich glaube mir die besten Sachen irgendwo, wo ich sie finde, damit es ein bisschen interessanter wird für sich, sagt er, wenn die Seeleute im starken Sturm auf dem Deck stehen, Karl Heim hat immer tolle Bilder, auf dem Deck stehen, dann würde mir Landraten zu den Seeleuten sagen, wie machst du das bloß? Da können ja die Wellen toben, wie verrückt, dich werfen sie nicht vom Deck runter. Aber der Seemann würde sagen, von wegen. Wie ich das erste Mal gestanden bin, da habe ich meine ganze Kraft nehmen müssen. Und bis ich es rausgehabt habe, mit welchem Griff ich mich wo festhalten muss, damit ich nicht von Deck gespült werde, sagt Karl Heim, so müssen Christen lernen, in diesen furchtbaren Stürmen der Anfechtung zu wissen, dass nur der Griff bei Christus sie durchhält. Und dass dieses Vertrauen gar nie wanken darf. Der Blick zum Hohepriester, der für mich gebeten hat und der auch einen Petrus bewahrt in der Stunde der Anfechtung, in dem Augenblick, wo die Mächte der Finsternis los sind, wie damals in der Nacht der Hinrichtung Jesu. Und dieser Schrei Jesu zeigt uns, wie schwer es ihm wurde. Deshalb brauchen Sie Ihre Gefühle auch gar nie verstellen. Es wird uns auch nochmal schwer werden, wenn der Herr uns durchs Leidenslager zum Sterben führt. Aber ich darf dann auf den Kampf Jesu blicken. Und er ist vorausgegangen. Und was hat Jesus? Hat Gehorsam gelernt. Er hat Gott in Ehren gehalten. Das ist heute so schlimm, dass so viele Verkündiger des Evangeliums sagen, ja, man darf in Gott irre werden. Das darf man eben nicht. Man muss Gott in Ehren halten. Obwohl, ich verstehe, Jesus hat den Vater auch nicht mehr verstanden. Aber er hat Gehorsam gelernt. Er gebraucht die Bibel einfach dieses. Und das ist der Weg, Vers 8, obwohl er Gottes Sohn war, hat er so viel von meiner menschlichen Schwachheit gehabt, dass er im Leiden den Gehorsam einüben musste. Und jetzt wissen Sie, wie Sie in Ihren Anfechtungen am Leidensweg Jesu Trost schöpfen können. Wenn Jesus da durchging, dann hat er mir den Weg gewiesen. Und ich darf mich halten an ihn, steht Vers 9. Und als er vollendet war, als er zur Herrlichkeit aufgestiegen ist, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wie viele Menschen haben ausgerechnet dann auf diesem Weg des Leidens, wo sie gehorsam gelernt haben, das Heil gefunden? Wie viele? Wir erzählen ja immer wieder die Geschichten. Aber das ist nicht Regel, es muss nicht so sein. Ich habe nur Freude in meinem Leben. Aber wir wollen wissen, dass das oft Gott uns so führen kann. Darum reden wir davon. Und es ist gar kein oberflächlicher Weg, sondern durch den Gehorsam, dass ich Gott Ja sage. Denken Sie an den schönen Vers von dem Lied, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund. Vom Tiefsten will ich nicht gegen dich aufbegehren. Der Urheber des ewigen Heils. Ich glaube nicht, dass man oberflächlich Christ werden kann. Man wird nicht Christ, eben weil es gerade Mode ist. Der Paulus hat zu der Gemeinde in Ephesus, wo wir noch hinkommen werden, dann mit denen, die dabei sind, hat er gesagt, ich habe euch Tag und Nacht mit Tränen vermahnt. Es ist ein Kampf, bei Christus zu bleiben. Es fällt einem mitten in der Schoß. Ein oberflächliches Christentum, das kann man immer machen, aber bei Christus zu bleiben, ist ein Kampf. Mit Tränen vermahnt, warum hat er geheult, der Paulus? Weil es ihm so bis ins Tiefste hineinging, wie er um Menschen gerungen hat, dass in dieser gottlosen Stadt des Heidentums doch bei Christus bleiben. Bei ihm allein gehorsam werden. Also nochmal, die Kernpunkte sind, dass ich Vertrauen habe. Und aus dem Vertrauen kommt der Mut. Wissen Sie, woher der Mut kommt? Das ist nicht irgendwie so über uns kommendes Fluidum. Der Mut kommt aus dem Wissen, dass Jesus, der hohe Priester, für mich eintritt. Woher weißt du, dass du im Glauben durchhältst? Das weiß ich nicht. Wenn ich auf mich schaue, doch nie. Ich habe nie was in mir, weil der hohe Priester für mich eintritt. Ich traue ihm, dem Heiland Jesus, dass er mich durchträgt. Dass er für mich eintritt beim Vater, das macht mich mutig. Das macht mich mutig. Und da will ich gehorsam lernen. Gerade dann, wenn es durch diesen Kampf durchgeht, mit lautem Schreien und mit Tränen. Das ist also nicht irgendeine besonders nervlich labile Veranlagung Jesu gewesen. Sondern das ist der letzte Kampf im Sterben, wo das Gericht Gottes erfahren wird über die Schuld der Welt, wo Jesus durchdringt. Und wer etwas von seinen Anfechtungen kennt und der auch weiß, wie andere Leute leiden unter schweren Anfechtungen, der weiß, wie hier der Trost drin liegt. Ich darf Ja sagen, darf Gott gehorsam werden und ihm dienen.